Hey, yo! Es ist mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk aus dem dunklen Wohnzimmer. Ich begrüße euch ganz herzlich. Diese Folge ist mal wieder ein bisschen, ja, sag ich mal, niveauloser als die Folgen zuvor. Und zwar geht's zum einen um Fahrradfahrer in München. Ich habe das Experiment gemacht und habe mich selbst mal in den Sattel geschwungen, um zu checken, wie ticken die Leute so. Was macht einen guten Fahrradfahrer in München aus? Und zum anderen habe ich sehr, sehr komische Träume gehabt. Ich habe von nackten Männern geträumt und möchte diese Träume mit euch teilen, was ihr davon denkt. Und ich habe sie bereits geteilt mit einigen Freunden von mir und habe sehr, sehr lustige Antworten bekommen und habe auch dazu noch ein passendes Beispiel aus dem Internet gefunden, was ich euch nicht verschweigen kann, was wirklich sehr, sehr lustig ist. Und wenn man gern mal über so infantile Jokes lacht, die auch gerne mal wirklich unter der Gürtellinie sind, dann muss ich sagen, ist die Folge perfekt für euch. Von dem her, bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Falls es euch wirklich so viel Spaß macht, dass ihr nochmal weiter reinhören wollt und jede Woche dabei sein wollt, dann lasst doch ein Abo da. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Und jetzt, liebe Freunde, geht nochmal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Cowboys und Cowgirls. Yeeha! Hier ist Lokalverbot. Seid gegrüßt, meine lieben Zuhörenden. Ich grüße euch ganz herzlich. Wir fangen genderkorrekt an in dieser Folge. Ich begrüße euch noch ein drittes Mal, weil es so schön ist. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bedanke mich erstmal bei euch, erstmal bei jedem neuen Zuhörenden. Es sind einige in den letzten Wochen dazugekommen, das freut mich sehr. Und ich habe letzte Woche tatsächlich mal knapp 500 Streams in einer Woche gehabt, was mich etwas abheben lassen hat. Es hat mir schon so das Gefühl gegeben, als wäre ich jetzt einer der großen Podcaster. Ich habe es endlich geschafft, aber dem ist natürlich nicht so. Ich bin weit davon entfernt, wirklich relevant zu sein. Aber ich bedanke mich trotzdem bei jedem, der gerne meine Stimme hört. Ja, es wird auch immer mehr neue Konkurrenz geben. Ich habe gesehen, dass Markus Rühl, der Bodybuilding-Gott Deutschlands, jetzt auch einen eigenen Podcast hat und Lola Weipert, die Influencer Queen auch. Es wird schwer, die Luft wird immer dünner. Ich schaue aber, dass ich mich vom Niveau irgendwie abgrenze. Ich habe auf jeden Fall mehr Muskeln als Lola Weipert und vielleicht mehr Intellekt als Markus Rühl. Und genau da spreche ich auch meine Zielgruppe an. Also ich habe auch diese Woche mal wieder versucht, die Impressionen in dieser Welt aufzusaugen wie ein Schwamm. Und jetzt ringe ich ihn aus in diesen Podcast gewordenen Abfluss und schaue, dass es auf offene Ohren stößt. Ich habe so analysiert, welche Folgen denn bei Leuten gut ankommen, die mal so reinhören. Und es sind meistens die mit etwas vulgären Folgentiteln. Also zum Beispiel die Folge mit den Erektionsproblemen beim Metzger ist gerne mal eine, die sich neue Hörer als allererstes anhören. Von dem her habe ich mir gedacht, vielleicht wird es heute mal wieder etwas niveaulos, dass ich an diese Erfolge anknüpfen kann, dass die ganzen, die neu dazugekommen sind, auch merken, dass sie hier an der richtigen Adresse sind und dass es nicht irgendwie so ein Pseudo-Influencer-Talk ist, sondern wirklich niveaulos, aber mit Inhalt. Und um diese Impressionen aufzusaugen, war ich am Wochenende mal wieder in München. Und ihr wisst ja, dass ich, sage ich mal, bekennender Fahrradfahr-Hater bin. Und es ist so, man kann grundlos haten, das mögen mir jetzt vielleicht einige Leute vorwerfen und sagen, hey, du fährst ja selbst nicht Fahrrad, du fährst nicht Rennrad, du kannst überhaupt nicht behaupten. Aber dem ist nicht so, weil sei deinen Feinden nah, halt, sei deinen Freunden nah, doch deinen Feinden noch näher. Am Wochenende bin ich tatsächlich in der Großstadt München Fahrrad gefahren. Und was mir nicht bewusst war, ist, ich habe immer gedacht, dass Leute, die nicht Fahrrad fahren, Fahrradfahrer am meisten hassen. Aber Fahrradfahrer untereinander hassen sich noch viel, viel mehr. Und da muss ich sagen, das hat schon irgendwie Bock gemacht. Also ich bin auf dieses Fahrrad aufgestiegen und habe schon gemerkt, so wie ich anfange, Komplexe zu kriegen. Also ich habe über sehr viele, unvorteilhafte Stellen meines Körpers sofort nachgedacht und habe mich so richtig reingesteigert und habe probiert, es an meinem Umfeld rauszulassen. Und dann steigt man auf dieses Fahrrad, tritt los. Es ist so ein bisschen wie dieser Spider-Man-Anzug, dieser Schwarze, der langsam Besitz von dir ergreift und du dich sofort anpasst. Und ich habe probiert, okay, ich bin jetzt in feindlichem Terrain, ich muss mich aber auch so aufführen, dass mich jeder hasst. Aber es ist nicht gegangen. Also ich habe probiert, sämtliche Vorfahrtsregeln zu missachten, was mir nicht gelungen ist, weil Leute mit Lastenfahrrädern sich wirklich kommentarlos, mit diesem E-Motor, man hört die nicht. Und auf einmal saust so ein, ja, ein Tonnen-Bolide an dir vorbei, ganz knapp. Den Leuten ist es scheißegal, es wird nebenbei telefoniert. Die Bremsen einfach so, es ist scheißegal, wirklich. Ich hatte fast fünf, sechs Unfälle. Ich bin lebend rausgekommen. Und man hört dann so mal in die Leute rein und die schreien sich auch die ganze Zeit an. Die beleidigen sich so geil bei jeder Situation. Und das unterschätzt man oft, dass ja im Auto das Ganze auch ein bisschen ein Safe Space ist. Mehr oder weniger so ein paradiesischer Käfig, der einen abschirmt von der Außenwelt, beziehungsweise der verhindert, dass deine Beleidigungen nach draußen gehen, weil wenn jeder mal in sich geht, wie oft am Tag beleidigt ihr im Auto irgendwelche Leute? Also wie oft wird irgendwie gesagt, oh Gott, jetzt biegt der Bastard da ab, was ist mit dem los? Oder hey, du Wichser, lern Auto fahren. Oder Klassiker, ja, irgendjemand fährt 70 km/h und dann wird überholt und dann so, ja, ist bestimmt eine Frau, haha. Und dann schaut man rechts und es ist irgendein Mann im Normalfall. Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, dass diese Beleidigungen immer bei der anderen Person ankommen würde. Das bietet so geilen, ja, so geiles Streitpotenzial. Und so ist es eben auch auf diesen Fahrradwegen in München. Da kann man einfach mal einen du Wichser rausrufen und wird sofort zurückbeleidigt. Also es macht irgendwie Spaß. Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich hinten raus doch noch Fahrradfahrer. Wer weiß, um wie viel Cent der Spritpreis noch klettern muss, dass ich am Ende ja, das Handtuch werfe, die Flinte ins Korn werfe und sage, okay, ihr habt mich. Und dann wird man mich nur noch im Sattel sehen, wie ich durch die Straßen fahre. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich diesen Benzinpreis einfach akzeptiert habe. Ich kann nichts dran ändern und man muss dann das Beste draus machen. Und ich habe einfach andere Sachen aus meinem Leben gekürzt. Zum Beispiel Essen gehen ist halt jetzt nicht mehr drin. Aber für mich ist dann einfach tanken gehen das neue Essen gehen. So. Man kann auch ein schönes Date bei der Tankstelle haben. Das habe ich jetzt erfahren. So früher ist man vielleicht abends zum Italiener gegangen, hat irgendwie ein Gläschen Wein getrunken und so. Und jetzt sage ich, hey Schatz, richtig her, zieh dir was Schönes an, zieh dir schöne Unterwäsche an. Ich ziehe mir einen wunderschönen Dreiteiler an, mach mir die Haare schön. Wir steigen ins Auto, fahren zu Aral und dann mache ich so klassische Musik an, während ich dann den Hahn langsam in den Tankdeckel gleiten lass und diesen Bügel einrasten lass und dann schauen wir gemeinsam zu, wie unser Geld verbrannt wird. Und es kommt auch relativ gut an, wenn man eine Freundin hat und man ihr klar machen kann, hey, ich kann mir 2026 noch tanken leisten. Also ich schaue dann auch weg vom Bildschirm, wie viel es kostet manchmal und schaue in die Augen, um ihr zu zeigen, okay, ich bin furchtlos. Ich kann den Preis einfach so klettern lassen, ich kann es zahlen lassen. Und das hat ja auch noch so einen schönen Nebeneffekt, dass wenn du halt für die Tankfüllung 4000 Euro zahlst, dann ist quasi in der Tankstelle drin alles umsonst. Früher habe ich dann so gedacht, oh Mann, hole ich mir jetzt noch einen Red Bull dazu für 3 Euro, ist schon teuer irgendwie jetzt, scheißegal, es fällt absolut nicht mehr ins Gewicht. Ich kann noch zum Beispiel eine schöne Flasche Wein für daheim dann mitnehmen. Der Tankstellenwein ist auch meiner Meinung nach sehr unterschätzt. Die haben wirklich eine super Auswahl von richtig guten Tetrapack-Weinen bis auch einem schönen, schweren roten. Also Weinliebhaber kommen auf ihre Kosten. Man kann dann auch auf einmal Zigarren ausprobieren. Früher, ich habe nie Zigarren geraucht. Jetzt jedes Mal beim Tanken 3, 4 kubanische noch mit dabei, weil es einfach scheißegal ist. Und die Tankstellen müssen auch irgendwie checken, dass die ihr Sortiment erweitern müssen. Also das ist jetzt die Chance, dass sie richtig Kohle machen, weil das Geld einfach locker sitzt bei den Leuten. Wir haben es satt, wir können nichts dran ändern. Und die Tankstelle ist so unser neuer, ja, unser neuer Spielplatz, weil woanders können wir leider nicht mehr hin. Wer sich's leisten lassen möchte, in die Arbeit zu kommen, der muss wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und mal tanken. Und da geht die Nachricht raus an alle Tankwärter, vielleicht müsst ihr euer Sortiment etwas überdenken. Vielleicht so eine frische Theke, wo man noch Austern bekommt. Austern an der Tanke. Ich glaube, das wäre auch so geschmacklich, dieser Benzingeruch in der Nase. Dann dazu schlürft man diese Auster. Herrlich, wirklich. Da ist sehr viel Potenzial und mir macht es auch einfach Spaß. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, bleibt da bei mir als politisch interessierter Person ein bisschen ein fader Beigeschmack über. Und es ist ja grundlos, Kritik ist immer schlecht. Man braucht konstruktive Ansätze, damit man die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Und wenn man so drüber nachdenkt, okay, wir haben jetzt den bösen Russen mit seinem bösen Gas hinter uns gelassen und jetzt sind wir abhängig von irgendwelchen Mullahs, die quasi den Ölpreis in der Hand haben, die bestimmen können, was ich an der Zapfsäule zu zahlen habe. Und da fragt man sich schon, dieses ganze Erdöl kommt ja irgendwie nur aus den arabischen Ländern. Warum, Friedrich Merz, gibt es in Deutschland noch keinen staatlich subventionierten Erdölanbau? Es gibt keine einzige Erdölfarm in Deutschland. Ich weiß nicht warum, weil zum einen, erstens, mega lukrativ, Erdöl ist gefragter denn je. Es wirft unfassbar viel Kohle ab, man kann es mega gut versteuern, also der Staat verdient natürlich mit. Zweitens, es wächst unter der Erde. Man muss nicht irgendwelche Gründe erschließen, man muss nicht düngen und so weiter und so fort. Man braucht nicht mal Sonnenlicht. Man braucht nicht mal Sonnenlicht. Wacht doch einfach mal auf. Unter der Erde einfach ein paar Erdölfarmen hochziehen und wir sind wirklich in 10 bis 15 Jahren, meiner Meinung nach, unabhängig von jedem anderen Staat. Und klar, es wird den ganzen arabischen Ländern ja immer diese Schreckensherrschaft vorgeworfen, dass da viele Leute sterben, dass das mehr oder weniger Diktaturen sind, was ja zum Teil auch alles stimmt. Aber man könnte in Deutschland schönes Bio-Erdöl anbauen, mit schönen Farmern, die wirklich gerecht bezahlt werden. Ich träume von einer Welt, wo das sich vielleicht so entwickelt wie jetzt, wo dieser Marihuana-Anbau freigegeben wurde, dass Kumpels das anbauen und dann mal sagt, hey, pass auf, schau mal, was ich hier für eine schöne Sorte Gras habe, probier doch mal, dass wir vielleicht irgendwann in den Punkt kommen, dass man auch zu Hause Erdöl züchten kann, vielleicht in der Garage, unter der Garage, irgendwo, wo es halt schön schattig ist, wo der Platz, wo das Erdöl schön gedeihen kann und sagt, hey, komm, kipp doch mal mein Erdöl bei dir in deine Heizung rein und schau, wie es verbrennt. Und dann ist man total happy und irgendwie löst sich das dann so. Und auf einmal ist man, wie gesagt, viel unabhängiger. Deswegen würde ich mir wünschen, lieber Herr Friedrich Merz, machen Sie doch einfach mal Ihr Hirn auf und ein bisschen konstruktiver denken als nur leere Worte, bla bla bla. Wäre mir persönlich und ich denke auch den ganzen anderen Mitbürger und Mitbürgerinnen dieses Landes wirklich ein Anliegen. Naja, auf jeden Fall. In München, wo ich da mit dem Fahrrad gefahren bin, war das Ziel dann der Viktualienmarkt. Wir haben uns hingesetzt, haben uns in die Sonne gesetzt, in so einem Biergarten und zu zwei Leuten dazugesetzt. Die haben uns netterweise an ihren Tisch mitgelassen und dann habe ich so ein bisschen dem Gespräch gelauscht von denen. Und sie haben sich gerade relativ innig über Politik unterhalten. Und zwar waren die beide nicht so ganz zufrieden mit Markus Söder. Und anscheinend war ihr Lieblingsministerpräsident Horst Seehofer davor. Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann die zwei nicht ranken. Kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Aber auf jeden Fall waren sie nicht so zufrieden eben. Und dann hat der eine so gesagt, dieses berühmte Zitat von Horst Seehofer, was dann oft, ja, was man oft hört, ist, ah ja, da haben es den Horst Seehofer mal gefragt nach seiner Karriere, was er denn zur aktuellen Politiklage sagt und so. Und da hat er wohl drauf geantwortet, schaue ich so aus, als ob mich das wirklich interessieren würde. So quasi dann dieses Argument, ja, genau, den Politikern, die machen nur ihre Arbeit und danach ist ihnen alles scheißegal. Weil es ist ja bei jedem daheim auch so. Ich meine, ich, wenn aus der Arbeit rausgehe, dann geht das Arbeiten erst richtig los. Ich arbeite zu Hause weiter. Das ist die ganze Zeit in meinem Kopf und ich kann nur über die Arbeit denken. Deswegen ist das beim Horst Seehofer angebrachte Kritik, warum er seinen Ruhestand nicht einfach genießt. Der soll doch weiter Politik machen, verstehe ich. Auf jeden Fall hatte der eine dann irgendwie genug von der Diskussion und meinte dann so: Kruzifix, wir haben doch ausgemacht, wir reden halt nicht über die Arbeit und jetzt reden wir über Politik. Das ist nur viel beschissener. Und dann hat der andere gemeint, ah ja, okay. Dann war kurze Stille. Und dann, wie überbrückt man die Stille? Man holt natürlich sein Handy raus. Und dann hat der so ein bisschen Nachrichten durchgeschaut. Und dann, ja, der eine vor seinem Handy, der andere hat so sein Bier in der Hand. Und dann sagt er so, oha, hast du das gelesen? Und dann was? Ja, die Straße von Hormus haben es wieder aufgemacht. Und dann sagt der andere, schaut ihn nur so an und sagt, sauber. Und trinkt einen Schluck Bier. Und das fand ich irgendwie eine sehr passende Antwort, dieses sauber. Das ist eh in Bayern eine super tolle Antwort, die man immer bringen kann. Die ist so leicht unverschämt. So, wenn man irgendwas geschafft hat, dann einfach nur, boah, sauber. Also, es gibt dir so die Message, hey, so toll ist es gar nicht. Halt's Maul, komm ein bisschen runter. Und finde ich sehr erfrischend, weil diese Straße von Hormus, die davor keiner gekannt hat, ist ja jetzt so omnipräsent. Ist sie offen oder ist sie geschlossen? Es ist vielleicht auch die neue Frage, ist das Glas halb leer, halb voll? Wie seht ihr? Das ist die Straße für euch offen, ist sie für euch geschlossen? Es mutiert immer mehr zur Glaubensfrage. Aber ja, Glauben heißt nicht wissen, aber man kann ja davon träumen, dass irgendwann mal endlich alles gut wird. Und so, ja, in meinem Leben, ich hatte ganz viele Träume und ich weiß nicht, ob irgendeiner so wirklich wahr geworden ist. Man, wenn man sich so zurückerinnert an seine Kindheit, was man mal werden wollte, glaube ich, ist es in den seltensten Fällen so eingetreten. Ich muss auch sagen, ich finde dieses Wort Traumjob gar nicht mal so passend, weil wenn ich einen Traum habe und in dem Traum arbeiten muss, dann, sorry, ist es ein Albtraum. Also mein Traumjob ist meiner Meinung nach arbeitslos sein. Aber ja, arbeitslos sein könnte ich mir relativ schnell ermöglichen, von dem her, ich bin wirklich einfach nur eine Kündigung davon entfernt, meinen Traumjob zu haben. Das einzige Problem ist halt die Kohle. Die Kohle habe ich halt leider nicht. Deswegen wird, glaube ich, mein Traumjob, die Arbeitslosigkeit, auch dann eher der Albtraumjob. Also ich bin gefangen in einem Hamsterrad. Ich kann nur probieren, immer schneller und schneller zu laufen, bis ich vielleicht irgendwann mal ins Stolpern gerate und aus diesem Hamsterrad rausfalle. Naja, aber trotzdem träume ich ab und zu und ich muss sagen, seitdem ich dieses Fitnessarmband habe, schaue ich ab und zu auch mal meine Schlafdaten nach und ich hatte letztens so einen Tag, in dem ich 30% meines Schlafanteils diese REM-Phase hatte, also da, wo man richtig aktiv ist, die Augen bewegen sich, man fühlt, man träumt mit und ich habe halt anscheinend 30% wirklich absoluten Bullshit geträumt und den, ja, möchte ich gern mit euch teilen, weil es immer heißt, Männer zeigen keine Gefühle, Männer probieren immer so hart zu sein, Männer spielen eine Rolle und so weiter und so fort. Und ich will das Gegenteil beweisen, dass ich auch über meine Gefühle sprechen kann, hier offen in diesem Medium, was sich Podcast nennt. Und vielleicht, ja, kann ich ja den einen oder anderen von euch dazu anregen, dass er auch mal über seine Träume spricht. Weil, ja, ich habe das Problem, ich träume immer sehr, sehr komische Sachen. Beispiel, ich habe einen Bekannten, den sehe ich so ein, zweimal im Jahr und es ist Grund genug für meine Träume, dass diese Person immer so in so Cameo-Rollen auftritt in meinen Träumen. Der ist einfach immer präsent, aber in so, ja, Nebenrollen. Beispiel, er ist einfach der neue Händelmann bei uns im Ort und ich hole mir in meinem Traum bei ihm ein Händel und bin dann, als ich aufwache, verwundert darüber, warum dieser Typ jetzt Händelmann ist bei mir. Oder ich träume davon, ein neues Studium anzufangen. Wer ist mit mir im ersten Semester? Er. Ja, solche Sachen. Ich weiß auch nicht, was mich an dieser Person so fasziniert, aber sie ist präsent in meinen Träumen. Und letztens habe ich was ganz, ganz Wildes geträumt. Das hatte ich noch nie. Und zwar ging das ja in die Richtung sexueller Traum. Das hatte ja jeder schon mal irgendwie. Ja, man träumt davon, dass man mit Megan Fox im Bett ist und so weiter und so fort. Alles ein alter Hut, weil ja, wir wissen, es wird nie passieren. Aber ich hatte jetzt das erste Mal einen Traum, wo das Ganze passiert ist, mit einem Typen. Und habe ich mich schon gefragt, okay, was geht jetzt? Und zwar habe ich geträumt, dass ich mit einem Typen in einem Auto schlafe, kurz bevor wir dann zusammen eine Bank überfallen. Und ich bin am nächsten Tag aufgewacht und dieser Traum war so einer der Träume, der viel zu real war, wo man dann erstmal auf der Bettkante sitzt und sich denkt, oh mein Gott, was ist mit mir los? Was träume ich denn für einen Scheiß? Habe auch den Traum von ChatGPT dann analysieren lassen, so was ich denn eigentlich, ob in mir vielleicht ein Serienmörder schlummert, weil ich so komische Sachen träume. Aber ich wurde beruhigt, das ist komplett normal anscheinend. Und der Traum war, ich kann mich halt nicht daran erinnern, wer diese Person war. Das ist zum einen gut, weil ich mich sonst fragen würde, hey, warum will ich mit dem Kumpel von mir schlafen, bevor wir zusammen eine Bank überfallen? Zum anderen kann ich mich auch einfach nur an dieses sehr blasse Hinterteil von dieser Person erinnern und wie ich immer quasi den Hintern und die Bank beobachtet habe, bis wir dann irgendwann mal zusammen die Bank überfallen haben. Es ist auch, ich kenne mich nicht aus mit Banküberfällen. Vielleicht ist das auch das Geheimnis davon, dass man vielleicht das Ganze zu so einer Art Date umdichtet, dass man vielleicht zuerst miteinander schläft. Und das ist ja eigentlich der Höhepunkt. Der sexuelle Höhepunkt ist ja für viele der Höhepunkt einer Beziehung. Aber ich glaube, wenn du danach auch noch eine Bank überfällst, dann ist es ja noch krasser. Also es steigert sich und steigert sich und steigert sich, bis man dann irgendwann mal die Kohle im Auto hat und dann vermutlich wieder intim miteinander wird. Und das war mehr oder weniger mein Bonnie und Clyde-Moment, mein, ja, eher Bernhard und Clyde-Moment vielleicht. Und ich hatte dann das Bedürfnis, eben über diesen Traum mit meinen Kumpels zu reden, weil es so absurd war. Und ich habe mir irgendwie gedacht, okay, ich werde jetzt da blöd angeredet, was denn eigentlich mit mir los ist. Ich soll mich mal zusammenreißen oder vielleicht zum Psychologen gehen. Aber ich habe sehr, sehr nette Worte dann bekommen. Und zwar habe ich es mit einem drüber geredet und seine erste Frage, hey, Sag mir bitte, dass es ich war. Bitte sag mir, dass du von mir geträumt hast, dass wir zusammen gemeinsam die Bank überfallen haben. Das fand ich schon mal cool. Er war es leider nicht. Wie gesagt, er hätte mir seinen Hintern zeigen müssen, dass ich es vielleicht auflösen hätte können. Und die zweite Rückmeldung war die Antwort: Hey, war der Typ geil? Fragezeichen. Das war auch super. Ja, kann ich leider auch nicht beantworten. Also ich bleibe mit sehr vielen Fragezeichen zurück nach diesem Traum. Und es ist ja oft so, dass man dann mit solchen Anliegen, die man hat, zu einem Kumpel geht und drüber spricht. Und manchmal ist es so, dass dir die Person Zuspruch gibt, aber manchmal auch zu viel Zuspruch, dass du dir denkst, ah, nee, so extrem fühle ich es überhaupt nicht. Und dann merkst du, wie sich die andere Person reinsteigert und es viel mehr fühlt als du. Und dann fühlt man sich am Ende wieder gut. Und wie es der Teufel will, habe ich genau zu diesem Ding dann einen Reddit-Post gefunden, wo jemand auch so eine Sache schildert, aber wirklich im echten Leben. Das war kein Traum und ich lese es jetzt einfach mal vor, weil ich es extrem witzig finde und auch irgendwie passend zu dieser Situation. Und zwar heißt das so: Aus einem besoffenen Witz wurde das beschissenste Geheimnis meines Lebens. Ich kann ehrlich nicht glauben, dass ich das hier schreibe. Ich bin verheiratet, Mitte 30, komplett normales Leben, Haus, Job, Frau, Alltag. Alles ziemlich unspektakulär. Meine Frau und ich sind mit einem anderen Ehepaar befreundet und wir hängen oft zusammen rum. Grillen, Kartenspielen, paar Bier, dieses typische Erwachsenenprogramm, bei dem langsam aber sicher klar wird, dass man offiziell langweilig geworden ist. Mit ihrem Mann hatte ich schon länger so eine merkwürdige Dynamik. Nicht romantisch oder so, eher dieses klassische Männerding. Dumme Sprüche, gegenseitiges Provozieren. Einer will den anderen immer noch ein bisschen mehr aus der Reserve locken. Sehr viel peinliches Macho-Gehabe, sehr viel Bro, du traust dich eh nicht. Vor ein paar Monaten saßen wir nach ein paar Drinks noch unten im Keller, während unsere Frauen schon oben waren. Ich weiß nicht mal mehr genau, wie wir drauf gekommen sind, aber aus dummen Witzen wurde irgendwann so ein völlig hirnrissiges Gay-Chicken-Ding. Also dieses kindische Hochstacheln, bei dem keiner derjenige sein will, der zuerst einknickt. Am Anfang war es wahrscheinlich nur albern. Zu nah nebeneinander sitzen, sich anstarren und nicht lachen, blöde Kommentare, so dieses komplett ironische Haha, voll schwul Getue, bei dem zwei erwachsene Männer offensichtlich den Verstand verloren haben. Dann wurde es langsam immer dümmer. Irgendwann war da Körperkontakt. Erst Schulter, dann Bein, dann dieses machst du eh nicht rumgeprolle. Und jedes Mal hätte man einfach aufhören können. Über sich selbst lachen und gut ist. Stattdessen haben wir uns immer weiter reingeritten. Einfach, weil keiner nachgeben wollte. Das Absurde ist, dass es irgendwann mal diesen Punkt gab, an dem es nicht mehr wirklich witzig war. Aber wir beide trotzdem so getan haben, als wäre es noch ein Joke. Und genau da ist es komplett gekippt. Ich weiß noch, wie ich in dem Moment schon dachte, Bruder, was zum Fick passiert hier eigentlich gerade? Aber aufgehört hat trotzdem keiner. Lange Rede, kurzer Sinn. Aus diesem bescheuerten Gay-Chicken wurde erst Rumgemache und daraus wurde dann noch deutlich mehr. Viel mehr, als ich jemals für möglich gehalten hätte. Ja, es ist genau darauf hinausgelaufen, woran jetzt wahrscheinlich jeder denkt. Zwei verheiratete Männer, beide angeblich komplett hetero, spielen im Keller besoffen, Gay Chicken, irgendwann, bis sie irgendwann an dem Punkt landen, an dem sie sich wirklich gegenseitig in den Arsch pimpern. Ich weiß selbst, wie komplett gestört das klingt. Das Schlimmste daran ist, dass ich mich nicht mal hinter Alkohol oder ist halt irgendwie passiert verstecken kann. So war es nicht. Es gab mehrere Momente, in denen einer von uns hätte sagen können, Schluss jetzt. Hat aber keiner gemacht. Danach war einfach nur noch Grabesstille. Anziehen, Blickkontakt vermeiden, fertig. Seitdem ist nie wieder irgendwas passiert. Keine Affäre, kein heimliches Fortsetzen, gar nichts. Wir sind einfach beide seitdem maximal komisch miteinander und tun so, als hätten wir irgendeinen normalen Streit gehabt. Unsere Frauen haben natürlich keine Ahnung. Und ich sitze seit Monaten hier und denke mir ernsthaft, wie zum Fick kommt man als erwachsener Mann von haha, Bro, traust du dich nicht zu diesem Endpunkt? Ich schäme mich dafür, klar. Aber ich bin auch einfach komplett fassungslos, dass das überhaupt real ist. Musste das einfach irgendwie anonym loswerden, bevor mein Gehirn endgültig Matsch wird. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann das auch nicht ganz so nachvollziehen, aber wirklich, ich habe höchsten Respekt vor euch, dass ihr einfach aus dieser Nummer nicht rausgekommen seid. Also dieses, hey, du schaffst es ja eh nicht, das kenne ich auch relativ gut. Ich meine, jeder kennt es in der Bar, wenn man dann zu irgendjemandem sagt, haha, du schaffst das Getränk eh nicht auf Ex, ja, habe ich doch eh gewusst, dass du so ein Lappen bist. Und es ist wirklich überraschend, wie viele Leute sich da triggern lassen und es dann wirklich machen. Also ich impliziere mich da jetzt auch mal. Aber so spätestens nach dem dritten Bier, das man dann geäxt hat, sagt man dann, hey, man wird langsam klar im Kopf, Kollege, jetzt ex ich keins mehr, weil dann bin ich bewusstlos, lass den Spaß, haha, alles gut. Von dem her muss ich zum einen sagen, Respekt, dass man irgendwann mal die Frage stellt, so ganz nüchtern eben, hey, du traust dich eh nicht, mit mir zu vögeln, die dann todernst meint und dass der andere sagt, hey, doch, traue ich mich. Und spätestens da, in dieser unangenehmen Stille, die vermutlich für gefühlt eine Ewigkeit war, müsste es bei beiden im Kopf schnackeln und sagen, nee, jetzt ist es einer zu viel. Aber da nochmal durchzuziehen, das ist halt das, was den Verlierer zu einem Gewinner macht. Und da habe ich wirklich allerhöchsten Respekt davor. Auch wenn am Ende die Handlung dahinter ein bisschen blöd war, aber einfach diese Entschlossenheit, diesen Willen zu haben, dass man gewinnt, das ist was, was ich gerne in meinem Leben öfter gehabt hätte. Also wirklich Hut ab. Und es ist halt nebenbei auch noch eine lustige Story, die man leider eher jetzt nur anonym im Internet erzählen kann. Das kann man schlecht am Tisch erzählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man kann drüber lachen. Und das finde ich so schön, dass es immer diese, ja, sexuellen, infantilen Jokes sind, die einen doch zum Schmunzeln bringen und die egal in welcher Gesellschaft doch immer Anklang finden. Und gutes Beispiel auch, was ich mir schon öfter gedacht habe, ich war dieses Woche beim Essen in einem, ja, ich würde mal sagen, schon sehr, sehr vornehmen Lokal. Und zwar war das bei uns am Chiemsee in Gut Ising im Wirtshaus im, ja, Goldenen Pflug heißt es. Und der Name ist Programm. Es ist schon, ja, sehr hochpreisig, aber auch sehr, sehr lecker. Man wird 1A bedient, schöne Lage. Man fühlt sich einfach wohl. Und das Gebäude ist auch wunderschön, so verwinkelt. Es ist zusammen mit einem Hotel, mit einem riesigen Hotelkomplex, sage ich jetzt mal, mit Golfplatz und so weiter und so fort. Also ihr hört raus, da gehen wirklich reiche Leute und ich hin. Und während man dann so isst, ich habe Tatar gegessen und nach der Vorspeise habe ich mir gedacht, ja, ich muss noch mal schnell auf die Toilette, weil ich zu viel Cola Zero getrunken habe. Und dann spaziere ich so durch dieses Hotel und gehe auf die Toilette. Und auch die Toilette war 1A, also wunderschön, total sauber. Und ich stehe so am Pissoir und dann drehe ich mich um und mein Blick fällt auf diesen Automaten, den man fast in jedem Pissoir findet. Und zwar oft in irgendwelchen Kneipen, in wirklich asozialen Kneipen, wo man es vermutet, okay, da ist so ein Automat an der Wand, wo man sich jetzt noch Kondome holen kann. Und dann ist ja meistens sind zwei Fächer da drin Kondome und dann zwei Sachen komplett random. Also in diesem Fall gab es Kondome und eine Travel Pussy. Und da musste ich schon schmunzeln, so dieses, okay, hier sind nur vornehme Leute. Aber anscheinend hat irgendwie der Hotelleiter es für wichtig befunden, diesen Automaten da zu installieren, weil er sagt, okay, meine Kundschaft birgt das Potenzial, dass sich hier einige Leute eine Travel Pussy auf einer Toilette kaufen. Und anscheinend ist es auch so. Ich meine, Kondome verstehe ich, es ist ja auch cool, dass das überall auf Toiletten ist, weil Verhütung ist wichtig. Aber die Travel Pussy ist dann schon immer ein Schmunzler. Und ja, ich habe tatsächlich in meinem Leben sehr viel Geld auch schon in diese Automaten geschmissen, weil es gibt da auch so gerne mal diese Sex-Gags, wo man dann so komische, schweinische Spielzeuge kriegt, die man halt besoffen ganz lustig findet. Und für 2 Euro ist es dann doch auch ein fairer Deal. Und ich finde auch diese Leute, die diese Automaten auffüllen, dieser Job gehört gewürdigt, weil Automatenauffüller, der Sex-Gags auffüllt, ist, glaube ich, ein sehr, sehr erfüllender Job. Also da steht man täglich, glaube ich, gerne auf und sortiert diese Miniatur-Dildos und was weiß ich, alles in diese Kugeln ein und fährt dann zum Beispiel in dieses Hotel und macht den Automaten neu auf. Und ja, es ist dann auch so dieses, du stehst am Pissoir und willst dir dann diese Travel Pussy zum Beispiel kaufen. Und dann ist es aber so, dass man sich vielleicht 10 Sekunden ertappt fühlt. Man steht an diesen Automaten und schmeißt ganz schnell das Geld rein und hofft, dass niemand reinkommt. Und wenn jemand reinkommt, dann muss man irgendwie so tun, als wäre man da gerade gar nicht am Werke. Und ja, das finde ich sehr cool. Das beschreibt einfach, dass immer Platz ist für einen gut positionierten schweinischen Gag. Und ich hoffe, dass das auch in diesem Fall bei diesem Podcast wieder so war. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, man hat sich schon mal aus Neugier auch diese Travel Pussy dann gekauft, um zu sehen, was das denn ist. Und falls ihr euch schon euer Leben lang gefragt habt, was ist das, kann ich es euch schnell erklären. Es ist einfach nur ein aufblasbarer Plastikbeutel und ein Beutel Gleitgel. Und der Rest, das überlasse ich eurer Fantasie. Aber es ist auch irgendwie krass, dass man dieses weibliche Geschlechtsorgan nachbaut und man braucht einfach nur eine Plastiktüte und einen Beutel Gleitgel und man hat anscheinend dasselbe Erlebnis. Sollte man mal drüber nachdenken. Naja, Spaß beiseite. Ich hoffe, euch hat es mal wieder Spaß gemacht. Ich freue mich nach wie vor sehr über jeden neuen Abonnenten und auch über jede neue Abonnentin, die dazukommt. Wirklich, es lässt mein Herz höher schlagen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne noch eine Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Ich stempel aus. Ich genieße noch meinen restlichen Sonntag. Ich werde jetzt Fußball schauen und mir noch bei der Tankstelle ein Eis holen, glaube ich. Es schüttet, es ist schlechtes Wetter. Ich hoffe, es wird besser. Fahrt weiterhin vorsichtig, passt auf euch auf, bleibt gesund und so zerbröselt der Keks nun mal.